Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Sendung Missionswerk Mitternachtsruf, für Sie gelesen. Hören Sie heute den ersten von zwei Teilen aus der Broschüre von Marcel Malgo mit dem Titel Streiflichter aus dem Buch Obadja. Eines der kürzesten, aber packendsten Bücher der Bibel ist das Buch Obadja. In nur 21 Versen entfaltet es seine geballte Kraft. Auch für uns moderne Menschen hält es eine klare Botschaft bereit. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner. Streiflichter aus dem Buch Obadja. Bevor wir uns mit einigen Versen aus dem Buch Obadja beschäftigen wollen, ist es sicher angebracht, uns in aller Kürze einen allgemeinen Überblick zu verschaffen. Die Bedeutung des Namens Obadja ist wunderschön, lautet sie doch Knecht des Herrn. Wenn man sein Buch mit dieser Namensdeutung im Hinterkopf liest, dann wird sofort klar, dass er auch in der Tat ein Knecht des Herrn war. Er hatte nämlich eine zum Teil recht schwere Botschaft zu verkündigen, und er tat dies kompromisslos und in großer Treue. Ich musste hier an die Ermahnung des Apostels Paulus denken, die er seinem geistlichen Sohn Timotheus in 2. Timotheus 4, Vers 2 weitergab. Predige das Wort, steh dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Obadja kam wahrscheinlich mit seiner Botschaft für manche zur Unzeit, aber er erwies sich tatsächlich als wahrer Knecht des Herrn, indem er seinen Auftrag unerschrocken ausführte. Das Buch Obadja ist das kleinste im Alten Testament und hat dementsprechend auch nur ein Kapitel. Das Datum seiner Niederschrift ist nicht ganz gewiss. Aber aus dem Zusammenhang ist zu entnehmen, dass es ungefähr im 6. Jahrhundert vor Christus, nach der Zerstörung Jerusalems durch Nebukadnezar, geschrieben wurde. Die Botschaft Obadjas ist unmissverständlich und sehr ernst. Sie richtet sich hauptsächlich an das Volk von Edom, die Nachkommen von Jakobs Zwillingsbruder Esau. Diesem Volk musste Obadja von Gottes wegen den Untergang ankündigen, weil es sich seinem Brudervolk Jakob gegenüber frevelhaft benommen hatte. Aber auch Israel selbst wird durch Obadja angesprochen, nur ist hier eine Botschaft der Gnade und Wiederherstellung. Obwohl das Buch Obadja nicht einfach ist, verhält es sich damit doch wie mit der ganzen Heiligen Schrift. Es beinhaltet eine klare, kompromisslose Botschaft, auch an uns, die Gläubigen des Neuen Bundes. Und in diesem Sinn wollen wir diese Botschaft auch von ganzem Herzen als Gottes Wort zu uns reden lassen. Der Lohn des Hochmuts. In Obadja 3 und 7 hat Gott der Herr in Bezug auf Edom das Folgende gesprochen. Der Hochmut deines Herzens hat dich betrogen, weil du in den Felsenklüften wohnst, in deinen hohen Schlössern, und du sprichst in deinem Herzen, wer will mich zu Boden stoßen? Alle deine Bundesgenossen werden dich zum Lande hinausstoßen, die Leute, auf die du deinen Trost setzt, werden dich betrügen und überwältigen, die dein Brot essen, werden dich verraten, ehe du es merken wirst. Mit diesem Bibeltext kommen wir direkt zu unserem Thema. Denn hier wird klar gesagt, dass die Folge von Hochmut der Untergang ist. Dieselbe Wahrheit finden wir auch im Buch der Sprüche beschrieben, allerdings in umgekehrter Reihenfolge. Wer zugrunde gehen soll, der wird zuvor stolz. Und Hochmut kommt vor dem Fall. Sprüche 16, Vers 18. Wie wir bereits feststellten, geht es in unserem Ausgangstext Vers 3 und Vers 7 um Esaus Nachkommen, die Edomiter. Und gerade Esau zeigt uns erschreckend klar, was der Lohn des Hochmuts ist. Es birgt eine viel tiefere Tragik in sich, als wir vielleicht ahnen. Bodenlose Gleichgültigkeit. Esau war Isaaks erstgeborener Sohn. Er war von Beruf Jäger, sein Bruder Jakob Hirte. Dem Erstgeburtsrecht in Israel kam und kommt heute noch eine hohe Bedeutung zu. Esau hatte sich dessen jedoch unwürdig gezeigt. In katastrophaler Gleichgültigkeit verachtete er seine Erstgeburt und verkaufte die ihm zustehende Sonderstellung für ein Linsengericht. Und Jakob kochte ein Gericht. Da kam Esau vom Feld und war müde und sprach zu Jakob: »Lass mich essen, das rote Gericht, denn ich bin müde.« Daher heißt er Edom. Aber Jakob sprach: »Verkaufe mir heute deine Erstgeburt.« Esau antwortete: »Siehe, ich muss doch sterben. Was soll mir da die Erstgeburt?« Jakob sprach: »So schwöre mir zuvor.« Und er schwor ihm und verkaufte so Jakob seine Erstgeburt. Da gab ihm Jakob Brot und das Linsengericht, und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau seine Erstgeburt. Dies lesen wir in 1. Mose Kapitel 25, die Verse 29 bis 34. Natürlich wandte Jakob mit dieser Handlungsweise einen ganz gemeinen Trick an, um an das Erstgeburtsrecht zu kommen. Aber das täuscht nicht darüber hinweg, dass Esau mit seiner Tat eine erschreckende, bodenlose Gleichgültigkeit an den Tag legte, die nichts anderes als eine schlimme Form von Hochmut war. Dadurch offenbarte er seine innere Haltung und drückte damit gleichsam aus: »Mir ist alles egal. Ich habe meine eigenen Normen und Gesetze. Die Meinungen anderer lassen mich kalt. Ich tue, was ich will, auch wenn das anderen vielleicht schadet.« Genau das war Esaus Gesinnung bzw. Lebenseinstellung. Was zum Beispiel die Wahl seiner Frauen anbelangt, lesen wir in 1. Mose 26, die Verse 34 und 35. Als Esau 40 Jahre alt war, nahm er zur Frau Jehudit, die Tochter Beris des Hittiters, und Basemat, die Tochter Elons des Hittiters. Die machten Isaak und Rebekka lauter Herzeleid. Symbolisieren die Worte »Die machten Isaak und Rebekka lauter Herzeleid« nicht eindrücklich Esaus hochmütige Lebenseinstellung? Wird hier zwischen den Zeilen nicht sein Stolz, sein Ich-Leben sichtbar? Leider nur allzu gut. Und deshalb zeigt uns gerade Esau äußerst klar, was der Lohn einer solchen Gesinnung ist. Wir lesen darüber in Hebräer 12, die Verse 15 bis 17. »Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte, und viele durch sie unrein werden. Dass nicht jemand sei ein Abtrünniger oder Gottloser wie Esau, der um der einen Speise willen seine Erstgeburt verkaufte. Ihr wisst ja, dass er hernach, als er den Segen ererben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obwohl er sie mit Tränen suchte.« Welches Verhängnis liegt doch in den Worten: »Er fand keinen Raum zur Buße, obwohl er sie mit Tränen suchte.« Und welche Konsequenzen hatten diese Worte für Esau? Was war nun der eigentliche Lohn seines Hochmuts? Welche Folgen hatte er wegen seiner so gleichgültigen Lebenseinstellung zu tragen? Unermesslicher Verlust. Zuerst verlor Esau sein Erstgeburtsrecht. Als direkte Folge davon ging er des Segens verlustig und fand letztlich keinen Raum mehr zur Buße. Selbstverständlich kann man einwenden, Esau hätte den Segen ja ohnehin nicht bekommen, weil er nach Gottes Gnadenwahl für Jakob bestimmt war. Nun, das stimmt, aber rein menschlich gesehen hat er durch den törichten Verkauf seines Erstgeburtsrechts den Segen ganz einfach verspielt. Auch wenn der Segen nicht für Jakob, sondern für Esau bestimmt gewesen wäre, hätte er ihn infolge seines leichtfertigen Handels doch nicht bekommen. Somit wurde Esau zu einem Mann, der wegen seines Hochmuts mit unermesslichem Verlust konfrontiert wurde. Genau dasselbe bekamen dann einige hundert Jahre später auch Esaus Nachkommen, die hochmütigen Edomiter zu spüren, wie wir dies bereits gelesen haben. Der Hochmut deines Herzens hat dich betrogen, weil du in den Felsenklüften wohnst, in deinen hohen Schlössern, und du sprichst in deinem Herzen: Wer will mich zu Boden stoßen? Alle deine Bundesgenossen werden dich zum Lande hinausstoßen. Die Leute, auf die du deinen Trost setzt, werden dich betrügen und überwältigen. Die dein Brot essen, werden dich verraten, ehe du es merken wirst. Tiefer Schaden, ja unermesslicher Verlust war auch hier in dieser tragischen Botschaft des Propheten Obadja der Grundton. Inwiefern wurden die Edomiter vom Hochmut ihres Herzens betrogen? Indem sie in ihrer Überheblichkeit ihr ganzes Vertrauen auf ihre Bundesgenossen setzten, die sich dann aber als ihre größten Feinde entpuppten und ihnen in den Rücken fielen. Alle deine Bundesgenossen werden dich zum Lande hinausstoßen. Die Leute, auf die du deinen Trost setzt, werden dich betrügen und überwältigen. Die dein Brot essen, werden dich verraten, ehe du es merken wirst. Der Hochmut äußert sich immer auf dieselbe Weise. Von vorn betrachtet sieht er imposant und vielversprechend aus. Aber letztlich fährt er seinen Stachel nach hinten aus. Sein Stich ist äußerst schmerzhaft, wie derjenige einer Hornisse. Wie war Esau in seiner Gleichgültigkeit doch so stolz gewesen? Als er hungrig und müde vom Feld kam und Jakob zu ihm sprach: Verkaufe mir heute deine Erstgeburt, da antwortete er: Siehe, ich muss doch sterben. Was soll mir da die Erstgeburt? Und so hat gerade diese seine bodenlose Gleichgültigkeit ihn zu Fall gebracht, ihm allergrößten Verlust beschert. Aber genauso, wie es damals bei Esau und später bei den Edomitern war, so ist es auch bei uns. In welcher Form wir dem Hochmut in unserem persönlichen Leben auch immer Freiraum gewähren mögen, er zieht auf jeden Fall immer großen geistlichen Verlust nach sich. Das sagt uns die Schrift sehr klar. Zwei Beispiele. In Sprüche 11, Vers 2 lesen wir: Wo Hochmut ist, da ist auch Schande. Und in Sprüche 29, Vers 23 lesen wir: Der Hochmut eines Menschen erniedrigt ihn. Diese durch den Hochmut entstandene Schande und Erniedrigung bedeuten nichts anderes als völlige geistliche Entblößung. Das ist der Lohn des Hochmuts. Ein Kind Gottes, das hochmütig ist, muss sich den Verlust seines geistlichen Kleides gefallen lassen, was nichts anderes bedeutet, als dass Jesus Christus nicht mehr in ihm wohnt. Genau das widerfuhr damals der Gemeinde zu Laodicea, in der sich der Hochmut in erschreckender Weise eingenistet hatte. In dieser Gemeinde wurde nur noch die eine Botschaft gepredigt, nämlich: Ich bin reich und habe genug und brauche nichts. Nachzulesen in Offenbarung 3, Vers 17a. Welch grenzenloser Hochmut war doch hier am Werk. Kein Wunder, dass gerade bei dieser Gemeinde ganz offen zutage trat, was der Lohn des Hochmuts ist: der Verlust des geistlichen Kleides und damit totale innere Blöße. Wir lesen in Offenbarung 3, Vers 17b, was der Herr dieser Gemeinde sagen musste: Weißt du nicht, dass du elend und jämmerlich oder bemitleidenswert bist, arm, blind und bloß? Mein Bruder und meine Schwester, verstehst du jetzt ein bisschen besser, was der traurige Lohn des Hochmuts ist? Wenn du es wagst, in hochmütiger Gesinnung zu leben, wird Jesus in dir verdunkelt. Dadurch zieht eine große innere Leere und Kälte in dein Herz ein. Kein Wunder, dass der Herr der Gemeinde in Laodicea, die er in einem solch bemitleidenswerten Zustand antraf, sagen musste: Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Offenbarung 3, Vers 18. Eine Paradewaffe Satans. Vielleicht fragt sich der eine oder andere unter meinen Lesern, weshalb wir so intensiv über Hochmut reden. Die Antwort darauf ist ganz einfach: weil wir diese Waffe des Teufels ganz arg unterschätzen. Wir vergessen so leicht, dass der Hochmut eine Lieblingswaffe Satans ist, weil er selbst ein durch Hochmut zu Fall gekommener Engelfürst ist. In Jesaja 14, die Verse 12 bis 15, wo vordergründig vom Sturz des Königs von Babel die Rede ist, sehen wir im Hintergrund den Satan selbst stehen. Ihm gelten in erster Linie die Worte: Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Wie wurdest du zu Boden geschlagen, der du alle Völker niederschlugst? Du aber gedachtest in deinem Herzen: Ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Ja, hinunter zu den Toten fuhrest du, zur tiefsten Grube. Hier ist der Sturz Satans beschrieben. Er war der Erste, der mit dem Lohn des Hochmuts konfrontiert wurde. Deshalb wendet er nun mit Vorliebe diese Waffe an, um gerade in unserer heutigen Zeit so manche Gläubige zu verführen und zu Fall zu bringen. Wir sehen das beispielsweise beim sogenannten Toronto-Segen. Eines der Kennzeichen dieses falschen Segens ist der grenzenlose Hochmut. Und gerade das sollte alle, die wirklich Jesus nachfolgen wollen, stutzig machen. Jesus selbst war nicht im geringsten hochmütig. Vielmehr konnte er der Wahrheit gemäß sagen: Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Matthäus 11, Vers 29. Wie ist es um dein Herz bestellt? Prüfe dich im Lichte dieser Botschaft, ob du hochmütig wandelst, ob du dem Hochmut noch Raum gibst. Nicht den Hochmütigen, sondern den Demütigen gibt Gott Gnade, lesen wir in 1. Petrus 5, Vers 5 und Jakobus 4, Vers 6. Ein hochmütiges Gotteskind schaut auf andere Gläubige und Ungläubige herab und lebt dadurch im Ungehorsam. Denn in Philipper 2, Vers 3 werden wir aufgefordert: Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Bedenke, der Lohn des Hochmuts ist viel schlimmer, als wir ahnen. Darum lade jetzt dein hochmütiges Wesen reumütig zu Jesu Füßen ab. Lass dich durch sein teures Blut reinigen und tue, was uns, dir und mir von höchster Stelle befohlen ist. So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Kolosser 3, Vers 12. Und in 1. Petrus 5, Vers 6 lesen wir: Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Der hinterhältige Kampf Edoms. Um des Frevels willen an deinem Bruder Jakob begangen, sollst du zu Schanden werden und für immer ausgerottet sein, lesen wir in Obadja Vers 10. Was war der Frevel, den Edom an seinem Bruder Jakob begangen hatte? Hinterhältige Ausnutzung mit entsprechender Schadenfreude in einer der schwächsten Stunden Jakobs. Konfliktsituationen im Leben der Söhne Isaaks. Die Streitigkeiten zwischen den Zwillingsbrüdern Esau, sprich Edom, und Jakob begannen schon vor ihrer Geburt, als sie noch im Leib ihrer Mutter Rebekka waren. Wir lesen in 1. Mose 25, Vers 22: Und die Kinder stießen sich miteinander in ihrem Leib. Da sprach sie: Wenn's mir so gehen soll, warum bin ich schwanger geworden? Und sie ging hin, den Herrn zu befragen. Bereits im Mutterleib gab es also erste Auseinandersetzungen. Schon da lagen sie sich in den Haaren. Wie antwortet der Herr auf die bange Frage Rebekkas? Sehr aufschlussreich. Und der Herr sprach zu ihr: Zwei Völker sind in deinem Leibe, und zweierlei Volk wird sich scheiden aus deinem Leibe. Und ein Volk wird dem andern überlegen sein, und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Vers 23. Hier wird gesagt, dass nicht Esau der Erstgeborene, sondern Jakob der Zweitgeborene der Größere sein würde und dass somit Jakob den Segen erben sollte. Schon bei der Geburt macht es fast den Anschein, als ob Jakob der Erfüllung dieser Verheißung ein bisschen nachhelfen wollte. Lesen wir doch in Vers 24 bis 26. Als nun die Zeit kam, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leibe. Der erste, der herauskam, war rötlich, ganz rau wie ein Fell, und sie nannten ihn Esau. Danach kam heraus sein Bruder, der hielt mit seiner Hand die Ferse des Esau, und sie nannten ihn Jakob. Der erste Konflikt zwischen den Zwillingen Esau und Jakob ereignete sich also bereits während der Schwangerschaft, und bei der Geburt fand der zweite statt. Und so ging es zwischen den beiden Söhnen Isaaks weiter. Denken wir nur noch einmal an das gegen ein Linsengericht verkaufte Erstgeburtsrecht. 1. Mose 25, die Verse 29 bis 34. Und wie Jakob nach dem mit List gewonnenen Erstgeburtssegen flüchten musste. 1. Mose 27, Vers 1 und die folgenden. Als sie sich nach vielen Jahren wiedersahen, fielen sich Esau und Jakob zwar um den Hals, 1. Mose 33, Vers 4 schildert uns dies, doch das war im Grunde die letzte brüderliche Geste zwischen den beiden. Denn laut biblischem Bericht sahen sie sich danach nur noch beim Begräbnis ihres Vaters Isaak, 1. Mose 35, die Verse 28 und 29. Anschließend gingen ihre Wege definitiv auseinander, und beide wurden zu einem großen Volk. Diese beiden Völker lebten nie in Frieden miteinander. Es kam schon bald zu einer ersten Konfrontation zwischen ihnen, und zwar als das Volk von Edom den Israeliten den Durchzug durch das Land verweigerte. Und Mose sandte Botschaft aus Kadesh zu dem König der Edomiter: So lässt dir dein Bruder Israel sagen, lass uns durch dein Land ziehen. Wir wollen nicht durch Äcker oder Weinberge gehen, auch nicht Wasser aus den Brunnen trinken. Die Landstraße wollen wir ziehen, weder zur rechten noch zur linken weichen, bis wir durch dein Gebiet hindurchgekommen sind. Edom aber sprach zu ihnen: Du sollst nicht hindurchziehen, oder ich werde dir mit dem Schwert entgegentreten. Die Israeliten sprachen zu ihm: Wir wollen auf der gebahnten Straße ziehen, und wenn wir von deinem Wasser trinken, wir und unser Vieh, so wollen wir es bezahlen. Wir wollen nichts als nur zu Fuß hindurchziehen. Er aber sprach: Du sollst nicht hindurchziehen. Und die Edomiter zogen aus ihnen entgegen mit mächtigem Heer und starker Hand. So weigerten sich die Edomiter, Israel zu gestatten, durch ihr Gebiet zu ziehen. Und Israel wich ihnen aus. Dies lesen wir in 4. Mose 20, Vers 14 und die Verse 17 bis 21. Mit dieser Weigerung der Edomiter nahm der Konflikt zwischen den beiden Brudervölkern bedrohliche Ausmaße an, denn von diesem Moment an herrschte ein regelrechter Krieg zwischen ihnen. Das blieb so bis auf die Zeit von König David, der eine entscheidende Wende einleitete, indem er die Edomiter in einem Krieg völlig besiegte. Als er, nämlich David, zurückkam vom Sieg über die Aramäer, schlug er die Edomiter im Salztal, 18.000 Mann, und setzte in ganz Edom Statthalter ein, und ganz Edom wurde David untertan. Denn der Herr half David, wo er auch hinzog. 2. Samuel 8, die Verse 13 und 14. Nun können wir uns lebhaft vorstellen, dass der Hass der Edomiter auf ihr Brudervolk Israel von diesem Moment an keine Grenzen mehr kannte. Sie warteten sehnsüchtig darauf, das israelitische Joch abzuschütteln, und sannen auf Rache.
Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Aus dem Taschenbuch Streiflichter aus dem Buch Obadja von Marcel Malgo hörten Sie soeben den ersten Teil. Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Ich wiederhole: www.rnh.de.
Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole: 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole: 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole: www.mitternachtsruf.ch.
Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.